Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Hören Sie zunächst einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Um den Leiter des Prager Vertretungsbüros in Brüssel, Zdeněk Werner, ist Anfang der Woche ein Skandal um Verschwendung öffentlicher Gelder entbrannt. Untersuchungen einer Kontrollkommission des Magistrats haben ergeben, dass Werner im Verlauf eines Jahres mehr als 20 Millionen Kronen, das sind fast 670.000 Euro, ausgegeben hat, wovon jedoch ein Großteil nicht für entsprechende Projekte verwendet worden sei. Außerdem fehlt laut dem Leiter der Kontrollkommission in der Brüsseler Vertretung eine angemessene Buchführung. Noch am Montag war man davon ausgegangen, dass Justizminister Pavel Rychetský am Dienstag vom Präsident Václav Klaus zum Verfassungsrichter ernannt werden würde. Nachdem die Ernennung aufgrund einer Angina-Erkrankung des Präsidenten aber verschoben wurde, bleibt Rychetský vorerst als Minister im Amt. Regierungschef Wladimir Spiller hat dennoch am Montag jene Spekulationen bestätigt, denen zufolge der Vizevorsitzende der Anwaltskammer Wladimir Papesch neuer Justizminister werden soll. Große Nervosität hat am Dienstag den Beginn der Debatte des Abgeordnetenhauses über die von der Regierung beschlossene Finanzreform begleitet. Die Stimmung im Abgeordnetenhaus beeinflusste unter anderem die Nachricht, dass der sozialdemokratische Abgeordnete Hoydar aus der Parlamentsfraktion seiner Partei ausgetreten war. Somit haben die Abgeordneten der sozialliberalen Regierung mathematisch gesehen ihre bisherige Mehrheit von 101 zu 99 Stimmen verloren. Hoydar vertritt die Ansicht, die geplante Reform widerspreche teils den sozialdemokratischen Werten. Premierminister Spiller hingegen verteidigt den Kompromiss mit den Koalitionspartnern. Der Ex-Präsident der Tschechischen Republik, Václav Havel, hat am Mittwoch als erster Tscheche überhaupt den höchsten zivilen Orden der USA, die sogenannte Freiheitsmedaille, erhalten. Bei der Übergabe des Preises würdigte US-Präsident George Bush Havels Kampf gegen das kommunistische Regime. Bush erinnerte auch an Havels Bescheidenheit und Ausdauer sowie an die Tatsache, dass er zum Symbol des Umbruchs in der ehemaligen Tschechoslowakei wurde. Am Donnerstag hat das Abgeordnetenhaus in erster Lesung das von der Regierung vorgelegte Paket zur Reform der öffentlichen Finanzen mit knapper Mehrheit gebilligt. Über die endgültige Fassung der Gesetze wird das Unterhaus allerdings erst Ende September entscheiden. Durch die Reform sollen bis zum Jahr 2006 etwa 200 Milliarden Kronen, das sind rund 6,5 Milliarden Euro, eingespart werden. Soweit die Wochenschau von Radio Prag.
Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Regionaljournal. Diesmal geht es in die mährische Stadt Třebíč, deren jüdisches Ghetto und die Basilika des heiligen Prokop Anfang Juli in die UNESCO-Liste aufgenommen wurden. Aber nicht nur darüber werden Sie von Martina Schneibergová und Dagmar Geberlová in den folgenden Minuten mehr erfahren.
Die ganze Region um Třebíč ist eine malerische Gegend, die typisch für die böhmisch-mährische Höhe ist, also eine hügelige Landschaft mit viel Wald und schönen Feldern. So macht es nichts aus, wenn man sich im Juli verfährt und etwas von der Landschaft genießen kann. Es ist sogar schöner, als wenn man direkt von der Autobahn den richtigen Weg erwischen würde. Die Straßen sind leider nicht die besten, aber da stellt die Region um Třebíč keine Ausnahme dar. Ist man einmal in der Stadt angekommen, dann kann man sich bequem zu Fuß umsehen. Wie in den meisten tschechischen Kleinstädten ist ein hässliches Einkaufszentrum aus den Zeiten der kommunistischen Herrschaft irgendwo in der Innenstadt unvermeidbar, aber von Třebíč wurde ja auch nicht das ganze Stadtzentrum in die UNESCO-Liste eingetragen, sondern nur das jüdische Ghetto und die Basilika des heiligen Prokop, die sich beide von der restlichen Stadt bedeutend unterscheiden. Der Pressesprecher der Stadt Ivan Přibík, der uns im Rathaus empfängt, sagte uns über die Reaktion auf die Aufnahme in das prestigeträchtige Verzeichnis Folgendes.
Natürlich, es ist sehr wichtig für unsere Stadt und wir müssen sagen, dass wir möchten, den Tourismus zu entwickeln und wir müssen sagen, dass es war ganz lange Prozess und natürlich wir haben sehr viel Geld in das Viertel gegeben und jetzt sind wir in dem Verzeichnis so, es ist sehr wichtig und wir sind froh, dass das Prozess ist zu Ende und wir sind im UNESCO.
Wie lange hat die Stadt an der Renovierung des Ghettos gearbeitet und wie viel Geld wurde investiert?
Und wie viel Geld und wie lange hat das gedauert?
Wir haben mehrere Millionen. Das genaue Nummer können wir nicht sagen. Es war viel Geld, viele Millionen, zum Beispiel vom Rathaus oder von verschiedenen Fonds und so weiter. Aber wir können sagen, dass das ganze Prozess dauerte durch die 90er Jahre. So nach der Wende startete der Prozess und jetzt wir sind am Ende, aber wir müssen sagen, dass zu viel Arbeit müssen wir noch machen und zum Beispiel das Rathaus werde einige Millionen oder ein Geld in das Viertel widmen.
Um eine Schilderung der Situation vor den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts baten wir den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Jan Karas.
Die jüdische Stadt hat völlig anders ausgesehen als heute. Heute sind schon viele Fassaden der Häuser renoviert und alles sieht sehr schön aus. Wenn wir als Ausgangspunkt den Zustand vor ca. 30 Jahren nehmen, dann war das ein Stadtviertel, das sehr vernachlässigt und schmutzig und bereits zum Abriss verurteilt war.
Ein Architekt der Stadt, Lubor Hrzan, geht noch weiter in die Geschichte zurück.
Eigentlich ist der Niedergang des Viertels schon am Anfang des vorigen Jahrhunderts eingeleitet worden. Die Gebietsgrenzen zwischen den Religionen sind verschwunden. Die reichen Juden zogen damals in den christlichen Teil der Stadt und die armen Christen wiederum ins Ghetto. Also seit damals war die Grenze eher im Besitz als in der Religion begründet. Diese Trennung gipfelte dann in den 70er Jahren, wie bereits Herr Karas angemerkt hat. Damals hätten diese Häuser abgerissen werden sollen und anstelle des Ghettos war eine Plattenbausiedlung geplant.
Es waren nicht nur die Häuser im schlechten Zustand, sondern auch das Versorgungsnetz. Hier hat sich die Situation bereits Mitte der 90er Jahre verbessert, sagte uns Jan Karas.
Dieser Bereich hat sich Mitte des letzten Jahrzehnts verändert. Das Versorgungsnetz wurde neu erbaut. Dabei wurde unter anderem auch die Beleuchtung des Stadtviertels neu ausgebaut und dieses verlor dabei die typische Gestalt als Schattenviertel. Dies gelang dank einer Spende aus den USA, die gerade für die Renovierung des Versorgungsnetzes bestimmt war.
Das war dann die Voraussetzung für weitere Renovierungen von Häusern und anderen Gebäuden, die sich im Ghetto befinden, fügt der stellvertretende Bürgermeister Karas hinzu. 90% der Häuser sind im Privatbesitz und die Stadt vertritt die Meinung, dass sie mit der Erneuerung des Versorgungsnetzes die Voraussetzungen für die weitere Renovierung durch die Privatbesitzer erfüllt hat. Gibt es jetzt Beschränkungen für die Hausbesitzer, Architekt Hrzan hierzu?
Gewisse Einschränkungen hat es in diesem Stadtteil schon vor der Aufnahme in die UNESCO-Liste gegeben, denn seit dem Jahre 1990 ist das Ghetto Bestandteil der denkmalgeschützten Zone. Die Bedingungen werden sich jetzt mit der Eintragung noch verschärfen, auf der anderen Seite ist es wiederum möglich, Geld aus verschiedenen Fonds zu schöpfen.
Wie ist es eigentlich damals gelungen, dass das Viertel unter den Kommunisten nicht abgerissen wurde?
Es entstand eine absurde Situation, und nehmen Sie jetzt bitte die Worte mit etwas Abstand. Eigentlich könnten wir den Kommunisten danken, dass das Ghetto erhalten blieb. Es war ein Abbruchgebiet, wo nichts gebaut wurde, und es kam daher zu keiner Störung von architektonischen Strukturen. Weil man kein Geld für den Abriss der alten Häuser und den Aufbau der Plattenbauten hatte, kam es dazu eben nicht. Außerdem ist dies hier ein Gebiet, wo Überschwemmungsgefahr droht. Das war auch ein wichtiger Faktor. Und nach dem Fall des Kommunismus haben sich die Pläne der Stadt mit diesem Viertel dann völlig verändert.
Die Stadt hat vieles getan. Sie hat etwa einen neuen Schutz des Viertels gegen Überschwemmungen errichtet oder die alte Subak-Fabrik in 29 Wohnungen für junge Leute umgewandelt und somit dem verlassenen Viertel neues Leben eingeflößt. Gibt es heute noch bekannte Juden aus der Stadt?
Es ist eine Reihe von jüdischen Familien hier begraben. Ihre Familienmitglieder leben heute in der ganzen Welt und treffen hier einmal im Jahr zusammen. Eine bekannte Familie ist zum Beispiel die Familie Subak, die heute in Amerika lebt. Es gab immer eine Subak-Straße im Ghetto, die dann unter den Kommunisten Fabrikstraße hieß, und seit 1989 nennen wir sie wieder Subak-Straße. Als er Subak dies erfahren hat, hat er der Stadt eine kleine Spende gegeben, als Dank dafür, dass in Třebíč an seine Familie gedacht wird.
Während früher die jüdische Gemeinde in Třebíč ziemlich groß war, leben derzeit keine Juden mehr hier. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen nur an die 10 zurück. Daher wird auch eine der beiden ehemaligen Synagogen, die noch als Synagoge erhalten blieb und nicht in ein Gemüseladen verwandelt worden war, nicht mehr zu Gottesdiensten genutzt. Die Stadt habe sie zwar der nächstgelegenen jüdischen Gemeinde in Brno-Brünn angeboten, diese zieht es aber vor, dass die Synagoge von der Stadt verwaltet wird. Einen bedeutenden Anstieg der Besucher habe man in Třebíč bereits am ersten Wochenende nach der Bekanntgabe der Eintragung in die UNESCO-Liste registriert, sagte uns Jana Vesalková vom Informationszentrum der Stadt.
Also am Wochenende zum Beispiel muss ich sagen, dass in die hintere Synagoge sind mehrere als 350 Besucher gekommen. In der Basilika waren 500 Leute. Ich glaube, dass nicht nur die tschechische Touristen sind, aber auch aus Österreich und Deutschland. Und im Laufe der Zeit kommen die Incoming-Reisebüros und sie bringen die Touristen aus der ganzen Welt.
Frau Vesalková fragt dich weiter, wie und wo sich die Stadt präsentiert, um Besucher zu gewinnen.
Wir haben sehr viele Informationen auf unseren www-Seiten, das ist zurzeit das Beste, was wir anbieten können. Und in Deutsch haben wir die Webseiten noch nicht, aber wir arbeiten dran. Und wir haben sehr viele Prospekte, tschechisch, englisch, deutsch. Und wir machen auch in französischer Sprache. Und wir präsentieren uns auf den Weltmessen mit dem Reiseverkehr.
Und hat sie als Einheimische einen Geheimtipp für Touristen?
Oh, sie müssen unsere Zvonka trinken.
Was ist das?
Das ist ein typisch tschechisches Getränk, der in Třebíč hergestellt wurde. Und das sind Mineralwasser mit Limonade. Und wir haben hier ein gutes Wasser.
Die Stadt bereitet zu diesem Ereignis ein großes Fest vor, zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind. Pressesprecher Přibík abschließend.
Ja, jetzt bereiten wir einen Fest. Es wird im August sein, von 22. bis 24. August. Und es wird ein großes Fest zum UNESCO sein, und wir planen es irgendwo im Karlsplatz oder im jüdischen Stadtviertel, so alle Leute können kommen, auch die Touristen aus Tschechien und Ausland.
Mit dieser Einladung nach Třebíč schließen sich die Pforten des heutigen Regionaljournals. In das Tschechische Museum der Musik laden Sie in den folgenden Minuten Martina Schnellbergová und Gerald Schubert ein.
Spaziergang durch Prag.
Das Tschechische Museum der Musik ist Bestandteil des Prager Nationalmuseums. Neben Gedenkräumen, die namhaften Komponisten gewidmet sind, werden in der historischen Abteilung des Museums wertvolles Notenmaterial und Dokumente zur Musikgeschichte sowie einzigartige Musikinstrumente aufbewahrt. Wie wir Sie das letzte Mal informierten, wird das Museum in neue Räumlichkeiten umziehen, und zwar in das Gebäude einer ehemaligen Kirche. Wenn alles klappt, könnte es anlässlich des Internationalen Musikfestivals Prager Frühling, das heißt im Mai 2004, eröffnet werden. Die Direktorin des Museums, Marketa Halova, betonte, dass neben der ständigen Ausstellung den musikinteressierten Besuchern noch mehr geboten werden soll.
Jak tady stojíme v té dvoraně, tak po pravé straně by měly být na ploše 123 metrů.
Hier in dem ehemaligen Kirchenraum, wo wir jetzt stehen, sollen rechts auf einer Fläche von 123 Quadratmetern diverse Ausstellungen stattfinden. Diese Ausstellungen werden immer zu einem aktuellen musikalischen Thema veranstaltet und nach je drei Monaten gewechselt. An diesen Ausstellungsraum knüpft der Konzertsaal an. Links können dann die Konzertbesucher ein kleines Foyer besuchen, das mit Plastiken aus unseren Sammlungen geschmückt wird.
Eine repräsentative Ausstellung des Tschechischen Museums der Musik wird sich Margareta Halová zufolge eine Etage höher befinden. Hier wird man die interessantesten Gegenstände aus den Sammlungen des Museums besichtigen können. Am beachtenswertesten finden die Besucher meistens die Musikinstrumente. Eine ständige Ausstellung über die Musikgeschichte wird es nicht geben, denn nach Worten der Direktorin zeigte es sich in der Vergangenheit, dass eine solche Ausstellung für die Besucher wenig attraktiv war.
Možná to bylo tím, že to bylo v zámku Litomyšli, že to bylo tehdy politicky tendenční.
Vielleicht aus dem Grund, dass die historische Ausstellung im Schloss Litomyšl installiert wurde und stark politisch gefärbt war. Ich muss zugeben, dass ich diese Ausstellung damals nicht besuchte. Sie war ein Fiasko. Nach der Wende von 1989 wurde sie sowieso aufgelöst.
In der breiteren Öffentlichkeit ist bekannt, dass das Dvořák und das Smetana-Museum Bestandteile des Tschechischen Museums der Musik sind. Weniger bekannt sind jedoch die Sammlungen, die früher im Großpriorenpalais untergebracht waren. Dieses Gebäude wurde im Rahmen der Restitution des vom kommunistischen Staat beschlagnahmten Eigentums an den Malteserorden zurückgegeben und dem Museum wurden die erwähnten Räumlichkeiten in der Karmelitska-Straße zur Verfügung gestellt, die jedoch zuerst gründlich renoviert und umgebaut werden müssen.
Méně už vlastně byl ten Velkopřevorský palác, ale pro muzikanty z celého světa myslím, že byl známý.
Das Großpriorenpalais war im Vergleich mit dem Dvořák bzw. dem Smetana Museum weniger bekannt. Bekannt war es jedoch unter den Musikexperten in der ganzen Welt, vor allem aus dem Grund, dass dort unsere Sammlung von Musikinstrumenten zu sehen war. Diese Sammlung wird weltweit anerkannt und soll die Grundlage für die künftige ständige Ausstellung darstellen, die in der ersten Etage in diesem Haus eröffnet werden soll. Ergänzt wird sie durch wertvolle Dokumente, die etwa eine Anleitung enthalten, wie man auf welchem Instrument spielt. Außerdem wird es ihr auch Noten geben, um zu erläutern, wie welches Instrument in die Noten eingetragen wird. Ich meine, dass es gut ist, zum Beispiel eine Tabulatur für die Laute zu zeigen.
Die Ausstellung wird die Chronologie zwar berücksichtigen, der tragende Aspekt wird jedoch die Art sein, wie man in welcher Zeit auf welchen Musikinstrumenten spielte. Es wird hier künftig also eher der Schöpfungsprozess der Musik dargestellt, nicht ihre Geschichte. Dafür gibt es heutzutage nach Meinung von Marketa Halová andere Möglichkeiten. In dem neuen Museum wird man den Klang der historischen Instrumente auch hören können.
Aus den Sammlungen des Museums hören Sie jetzt den Klang des Kleinflügels im Sekretär. Das Musikinstrument wurde nach 1810 hergestellt. Einen Ausschnitt aus der Eglog 25 von Jan Václav Tomášek spielt Hanuš Bartoň.
Den Interessenten werden im künftigen Museum der Musik auch eine Phonothek und ein Studiensaal zur Verfügung stehen. Aufnahmen mit wertvollen historischen Instrumenten kann man künftig auch auf CDs kaufen, wie Margareta Halová bestätigt.
Ten čas je skutečně krátký do toho příštího roku, takže už to vzniká.
Die Zeit ist kurz bis zum nächsten Jahr. An den Aufnahmen wird schon gearbeitet. Musikinstrumente, die repariert werden können, werden repariert, falls durch diese Reparatur der Hauptkorpus des Instruments nicht beschädigt wird. Bei der Restaurierung der Musikinstrumente muss man vorsichtig erwägen, ob die Restaurierung, dank der das Instrument wieder erklingen kann, das Instrument nicht vernichtet. In dem Augenblick, wo allzu viele Bestandteile des Instruments ausgewechselt werden müssen, ist es nicht mehr das ursprüngliche Instrument. In dem Fall bevorzugen wir eher die Möglichkeit, eine Kopie des historischen Musikinstruments herzustellen und diese dann erklingen zu lassen.
Für eine Expertin ist es jedenfalls schwierig, nur ein einziges besonders beachtenswertes Musikinstrument aus der Sammlung hervorzuheben.
Já bych řekla, že se budeme snažit vybrat ty jako zajímavosti plošně.
Ich möchte sagen, dass wir uns bemühen werden, verschiedene interessante Musikinstrumente zu zeigen, einschließlich der Musikautomaten, die jetzt vor allem im Schloss Horšovice ausgestellt sind. Die meisten davon sind in einem schlechten Zustand, so dass sie nicht spielen. Außerdem haben wir vor, in einem Raum auch Volksinstrumente zu präsentieren. Als eine Kuriosität, auch wenn sie aus dem 20. Jahrhundert stammt, werden wir Alois Habers Vierteltonklavier zeigen. Es gibt nur ein einziges Vierteltonklavier auf der Welt und es wurde mit der Unterstützung von Präsident Tomáš Garrigue Masaryk nach einem Entwurf des Komponisten Alois Haber so konstruiert, dass es eigentlich zweistöckig ist. Dieses Jahr fand im Rahmen des Musikfestivals Prager Frühling nach vielen Jahren wieder ein Konzert mit Kompositionen für das Vierteltonklavier von Alois Haber statt.
Das Vierteltonklavier, das vor mehreren Jahren auseinandergenommen wurde, wurde vor einigen Jahren anlässlich des 300. Jubiläums des Hammerklaviers vom Museum restauriert. Neben dem Vierteltonklavier, das von der tschechischen Fabrik Förster konstruiert wurde, werden hier auch andere Vierteltoninstrumente vorgestellt, die nach Entwürfen von Alois Haber hergestellt wurden. Einen Ausschnitt aus Habers Fantasie spielt auf dem erwähnten Vierteltonflügel Karel Rainer. Neben dem Vierteltonflügel befinden sich in der Sammlung des Museums auch andere Musikinstrumente, die im Weltmaßstab einzigartig sind, wie zum Beispiel eine Sammlung wertvoller italienischer Violinen. Als Pendant dazu werden Werke von tschechischen Geigenbauern ausgestellt. Markéta Halová fügt hinzu:
My bychom to právě chtěli protáhnout až do současnosti a to by právě teď je v úvaze, že bychom to...
Wir möchten die Ausstellung bis in die Gegenwart führen. Wir denken daran, im zweiten Stück die Musikinstrumente des 20. Jahrhunderts zu zeigen und den Besuchern einen Blick in ein elektronisches Studio zu ermöglichen. Es wird sich um elektronische Instrumente von Spitzenqualität handeln. Alle diese Instrumente haben sich in der letzten Zeit stürmisch entwickelt. Jeder Hersteller von Musikinstrumenten schützt seine Produkte durch Patente. Diese werden innerhalb der Familien bewahrt. Zum Beispiel die Firma Stanray, die jetzt ihr 150. Jubiläum begeht, verfügte vor 3 Jahren über 120 Patente.
Die Direktorin rechnet damit, auch Porträts von berühmten Instrumentenbauern und Interpreten auszustellen. Das Museum verfügt über ca. 750.000 Noten und Bücher mit musikalischer Thematik. Es archiviert republikweit die höchste Zahl von musikalischen Dokumenten. Das Wertvolle an dem Museum besteht nicht nur darin, dass es mehrere einzigartige Exponate besitzt, sondern auch darin, dass die Sammlungen nicht nur umfangreich, sondern auch flächendeckend sind. Der Name des Museums wurde vor kurzem geändert. Vom ursprünglichen Museum der tschechischen Musik wurde es in das Tschechische Museum der Musik umbenannt, denn die Exponate stammen nicht ausschließlich aus den böhmischen Ländern.
Wir haben hier einen Steinway oder eigentlich einen Steinweg. Es ist offensichtlich das letzte Klavier, das die Firma noch vor ihrer Übersiedlung in die USA herstellte, bevor die Marke Steinweg in das englische Steinway umgeändert wurde. Dieses Musikinstrument wurde in einem Depot in Teresin aufbewahrt und wurde während der Hochwasserkatastrophe leider stark beschädigt. Wir bemühen uns, das Instrument zu restaurieren, doch auch die Firma Steinway, der wir eine Dokumentation seines Zustandes schickten, hält es eigentlich schon für verloren. Unsere Restauratoren geben uns aber die Hoffnung, dass das wertvolle Stück doch noch repariert werden kann. Dieser Steinweg Steinway soll hier, wenn es mit der Reparatur klappt, dann auch gezeigt werden.
mit der Humoreska von Antonin Dvořák, gespielt von Miroslav Langer auf einem Salonflügel der Marke Bösendorfer aus dem Jahr 1880, ist diese Ausgabe des musikalischen Spaziergangs durch Prag beendet. Es bleibt nur noch, die Quizfrage zu stellen, für deren richtige Beantwortung Sie eine CD gewinnen können.
Die heutige Quizfrage lautet, in der heutigen Sendung war unter anderem von einem Viertelton-Klavier die Rede. Das Musikinstrument wurde nach dem Entwurf eines tschechischen Avantgarde-Komponisten gebaut, der in Deutschland als Bahnbrecher der Viertel- und Sechsteltonmusik bekannt geworden ist. Wie heißt dieser Komponist? Ich wiederhole die Frage. In der heutigen Sendung war unter anderem von einem Viertelton-Klavier die Rede. Das Musikinstrument wurde nach dem Entwurf eines tschechischen Avantgarde-Komponisten gebaut, der in Deutschland als Bahnbrecher der Viertel- und Sechsteltonmusik bekannt geworden ist. Wie heißt dieser Komponist? Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 120-99, Prag 2. Aus den richtigen Antworten werden 3 Gewinne ausgelost und mit einer CD belohnt.
Im letzten musikalischen Spaziergang fragten wir Sie nach dem Namen des Komponisten, der der Autor der tschechischen Nationalhymne ist. Es ist František Škroub. Eine CD geht diesmal an
F.L. Strass in Augsburg, Josef Kretschmer in Bebra und Franz Schmidt in Polheim. Herzlichen Glückwunsch.
Damit ist der heutige musikalische Spaziergang beendet. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachází